Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das TV-Duell zwischen Kanzlerin Merkel und ihrem Herausforderer Steinbrück hat den Wahlkampf noch einmal angeheizt und mehr als 17 Millionen Menschen vor die Fernseher gelockt. Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl beanspruchten heute sowohl Union als auch SPD für sich, das Duell gewonnen zu haben. Die Zuschauer sahen das offenkundig anders. Umfragen ergaben keinen klaren Sieger. Für neuen Ärger bei der CSU sorgte das strikte Nein der Kanzlerin zu einer Pkw-Maut.
Nein, abgestürzt ist der politische Gegner gestern nicht. Doch natürlich sieht die Unionsfraktion die Kanzlerin heute als klare Siegerin. Für die meisten Beobachter endete das Streitgespräch unentschieden. Der Herausforderer zeigte sich angriffslustig, die Kanzlerin staatstragend.
Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Und wir hatten 4 gute Jahre für Deutschland. Und ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden.
Ich habe die Vorstellung von einem Land, in dem jeder von seiner Händearbeit leben kann. In dem das Normalarbeitsverhältnis, das unbefristete, das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis auch der Normalfall ist.
Ob Rente oder Syrienkrise, beide blieben in vielen Punkten vage. Konkret wurde die Kanzlerin beim Thema Pkw-Maut für Ausländer. Die lehnt sie ab, anders als die CSU in Bayern. Die will weiter für ihre Mautpläne kämpfen.
Die Ausländer zahlen für die Benutzung unserer Straßen. Erstens. Zweitens, der deutsche Kfz-Halter, derjenige, der in Deutschland ein Kfz zugelassen hat, zahlt Kfz-Steuer.
Diskussionen um die Pkw-Maut. Die SPD wittert ihre Chance, damit Wahlkampf zu machen.
Seit gestern Abend hat Frau Merkel keinen Koalitionspartner mehr. Jedenfalls ein wichtiger fehlt. Das ist Horst Seehofer. Denn Horst Seehofer hat ja gesagt, er macht keine Koalition ohne eine Pkw-Maut.
Ein klarer Sieger des Duells ist schwer auszumachen. Je nach Lager sehen FDP und Grüne ihren Favoriten vorn.
Für mich ist seit gestern Abend einmal mehr klar, dass die SPD keine echte Alternative ist. Rechthaberei allein ist kein politisches Modell.
Es fing ja nicht bei null an, das Duell. Herr Steinbrück fing wahrscheinlich bei gefühlten -5 an und Frau Merkel bei +5. Gemessen daran war es wirklich eine Überraschung, denn jetzt ist es wirklich wieder offen.
Die Linke zieht andere Schlüsse, fürchtet, Angela Merkel sei auf dem Weg in die Große Koalition.
Es verbleibt der Eindruck, dass die Große Koalition auch in diesem Duell schon vorbereitet werden soll.
Bis in die Nacht wurde gestern gefeiert und gratuliert. Kanzlerin wie Kandidat sehen sich jeweils als Sieger.
Trotzdem ist die Unsicherheit in allen Parteizentralen groß, denn die Wähler entscheiden sich immer später. Die Politiker werben bis zum letzten Moment. Im Zweifel geht der Direktkandidat mit Brötchen am Wahlsonntag persönlich vorbei. Denn eins eint beide politischen Lager, sie wollen die unentschlossenen Wähler im letzten Moment für sich gewinnen.
Nach dem TV-Duell zwischen Merkel und Steinbrück treffen heute Abend im Ersten die Spitzenkandidaten von Grünen, FDP und Linkspartei aufeinander. Das Streitgespräch zwischen Trittin, Brüderle und Gysi läuft direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Verfolgen und kommentieren können Sie die Diskussion auch per Livestream auf tagesschau.de. Mit einem 100-Tage-Programm starten auch die Grünen in die heiße Phase des Wahlkampfs. Im Zentrum des Entwurfs steht die Energiewende. Für den Fall einer Regierungsbeteiligung beansprucht die Partei das Umweltministerium und die Zuständigkeit für die Energiewende. Spitzenkandidat Trittin bekräftigte heute außerdem, die privaten Verbraucher um 4 Milliarden Euro zu entlasten durch Streichung der Ausnahmen bei der Ökostromumlage und den Netzentgelten. Der Bundestag dringt auf umfangreiche Konsequenzen aus der Mordserie des Neonazi-Trios NSU. Auf einer Sondersitzung billigte das Parlament einstimmig den Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses. Darin werden zahlreiche Reformen bei Geheimdiensten, Justiz und Polizei gefordert. Bundestagspräsident Lammert entschuldigte sich bei den Angehörigen der Opfer dafür, dass sie zeitweise selbst unter Verdacht geraten waren. Geheimdienste und Polizei waren dem Terrortrio über Jahre nicht auf die Spur gekommen.
Der Bundespräsident persönlich begleitet die Angehörigen der Opfer an ihre Plätze. Von der Tribüne aus verfolgen sie, genau wie das gesamte Bundeskabinett, die Debatte. An deren Beginn steht eine Entschuldigung.
Dass sich Opfer wie Angehörige im Zuge der Ermittlungen teilweise haltlosen Verdächtigungen und wissentlich falschen Anschuldigungen ausgesetzt sahen, erfüllt uns noch heute mit Fassungslosigkeit und Scham. Dafür möchte ich mich im Namen des Bundestages bei Ihnen in aller Form entschuldigen.
Dann geht es um den Untersuchungsausschuss, dem einhellig eine gute Arbeit bescheinigt wird, und um die Serie von Fehlern und Pannen, die er ans Licht gebracht hat.
Die Stärke des Rechtsstaates ist nicht Fehlerfreiheit. Die Stärke des Rechtsstaates ist es, Fehler zu erkennen, zu analysieren und dafür Sorge zu tragen, dass sie sich nicht wiederholen können.
Und deshalb gibt es eine Liste von fast 50 Vorschlägen, wie die Sicherheitsbehörden reformiert werden können.
Die Ausbildung der Verfassungsschützer und die Kontrolle der Dienste braucht stabilere, rechtsstaatlichere Anker. Wir brauchen einige Nachrichtendienste nicht mehr.
Noch weiter geht die Linkspartei.
Die unsägliche V-Leute-Praxis aller Sicherheitsbehörden ist sofort einzustellen und die Ämter für Verfassungsschutz sind als Geheimdienste aufzulösen.
Nicht nur für die Angehörigen wichtig ist noch die Frage, wie die Aufklärung nach der Wahl weitergeht und ob es eine Neuauflage des Untersuchungsausschusses geben wird. Bisher fordert das nur die FDP.
In der Diskussion um einen möglichen Militärschlag gegen das Assad-Regime in Syrien erhalten die USA Rückendeckung aus Frankreich. Die Regierung in Paris veröffentlichte ein Dokument, das angeblich einen Giftgaseinsatz durch die syrische Armee belegt. Das Material basiere auf Erkenntnissen französischer Geheimdienste, hieß es. Russland hingegen bezeichnete die bislang vorgebrachten Beweise als nicht überzeugend. US-Präsident Obama versucht unterdessen weiterhin, im eigenen Land Unterstützung für ein militärisches Eingreifen zu bekommen.
Übermüdet und nachdenklich kommen die Abgeordneten aus den eilig einberufenen Briefings. Fieberhaft versucht die Regierung bereits während der Kongressferien, Parlamentarier in vertraulichen Gesprächen zu überzeugen. Noch wackelt die Mehrheit für einen Militärschlag. Mit Blick auf die Stimmung in den Wahlkreisen scheuen beide Parteien zurück, einem Angriff auf Syrien zuzustimmen. Wir sind alle früher zurückgekommen und nehmen die Sache sehr ernst. Wir sind sehr besorgt und alle haben harte Fragen gestellt. Fragen, die vor 10 Jahren, als Irak angegriffen wurde, nicht gestellt wurden. Die Menschen in meinem Wahlkreis sagen ganz klar, tut das nicht. Und ganz ehrlich, ich habe bislang nichts gehört, das mich dazu bringt, dies anders zu sehen. Dass der russische Außenminister heute erneut die vorgelegten Beweise in Frage stellt, erschwert Obamas Überzeugungsarbeit im eigenen Land. Man hat uns einige Auszüge gezeigt, die nichts Konkretes beinhalten. Weder geografische Koordinaten oder Namen, noch enthielten sie Beweise, dass die Proben von Profis genommen wurden. In diesen Minuten werden zwei republikanische Schwergewichte im Weißen Haus erwartet. Die beiden Senatoren McCain und Graham drängen seit langem massiv, militärisch in Syrien einzugreifen. Obama hofft auf ihre Unterstützung.
Der Präsident versucht noch einmal, sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale zu werfen, bevor er morgen in Richtung G20-Gipfel aufbricht. In St. Petersburg könnte die Diplomatie noch eine Chance bekommen. Präsident Putin ist nun wieder bereit, mit Obama über Syrien zu sprechen. Dass er jetzt aber russische Parlamentarier nach Washington schickt, sieht nur auf den ersten Blick nach Dialog aus. Die Abgeordneten sollen ihre amerikanischen Kollegen überzeugen, gegen den Militärschlag zu stimmen.
Die Staatsanwaltschaft in Ägypten hat den vor 2 Monaten gestürzten Präsidenten Morsi angeklagt. Sie wirft ihm vor, bei einer Demonstration im Dezember 2012 zu Gewalt und Mord angestiftet zu haben. Neben Morsi sollen sich auch 14 führende Mitglieder der islamistischen Muslimbruderschaft vor Gericht verantworten. Ein juristisches Expertengremium der Übergangsregierung beantragte heute außerdem, die Muslimbruderschaft zu verbieten. Nach gravierenden Pannen auf dem Gelände der Atomruine von Fukushima hat die japanische Regierung angekündigt, in das Krisenmanagement einzugreifen. Sie warf der Betreiberfirma TEPCO vor, sie gehe nachlässig mit dem vor 2,5 Jahren zerstörten Atomkraftwerk um. Heute entdeckten Arbeiter Anzeichen für ein weiteres Leck an einem der Tanks, in denen radioaktiv verseuchtes Kühlwasser aufgefangen wird.
Auch heute muss TEPCO wieder eingestehen, die radioaktive Strahlung auf dem Gelände ist stellenweise in die Höhe geschnellt. In diesen Tanks lagern mittlerweile tausende Tonnen verseuchtes Kühlwasser. Doch schon mehrfach wurden Lecks entdeckt. Dabei sollte die Anlage längst unter Kontrolle sein. Wir haben mehrere belastete Stellen gefunden. Das bedeutet nicht, dass massenhaft Wasser ausläuft. Aber an den betroffenen Stellen ist die Strahlung sehr hoch. Für TEPCO das jüngste Kapitel einer beispiellosen Pannenserie. Erst im Frühjahr der gescheiterte Versuch, die Fischer von Fukushima für eine Einleitung des verstrahlten Wassers ins Meer zu gewinnen. Später das peinliche Eingeständnis von TEPCO, 300 Tonnen sind ohnehin schon in den Pazifik geflossen. Auch der waghalsige Plan, eine Eisbarriere gegen das radioaktiv verseuchte Wasser zu errichten, sorgt in der Fachwelt für Stirnrunzeln. Spätestens seit eine Ratte die Stromversorgung des Kraftwerks vorübergehend lahmlegte, gibt niemand mehr viel auf TEPCOs Kompetenz, auch nicht die Regierung. Wir sollten das Problem grundsätzlich angehen und jetzt drastische Maßnahmen treffen. Nicht solche Ad-hoc-Maßnahmen, wie sie bisher getroffen wurden. Ähnliches hat die Regierung allerdings schon mehrfach angekündigt. Heute ließ sie das Personal in Fukushima verstärken. Morgen will sie einen Aktionsplan vorstellen und beweisen, dass sie es besser kann als TEPCO.
Nach den verheerenden Überschwemmungen vom Frühsommer wollen die Bundesländer ihren Hochwasserschutz besser aufeinander abstimmen. Auf einer Sondersitzung beschlossen die Umweltminister, ein nationales Schutzprogramm zu erarbeiten. Unter anderem sollen Deichhöhen vereinheitlicht und mehr Rückhalteräume für Flüsse geschaffen werden. Bundesumweltminister Altmaier sagte zu, dass sich der Bund künftig finanziell an Schutzmaßnahmen beteilige.
In Hagen hat einer der möglicherweise letzten NS-Kriegsverbrecherprozesse begonnen. Angeklagt ist der 92-jährige gebürtige Niederländer Siert Bruins, der laut Anklage ein Mitglied der NS-Grenz- und Sicherheitspolizei war. Er soll 1944 an der Ermordung eines niederländischen Widerstandskämpfers beteiligt gewesen sein. Zu Prozessbeginn machte der Angeklagte keine Aussage. Bruins war 1980 schon wegen Beihilfe zum Mord an zwei jüdischen Männern zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.
Real Madrid hat einen neuen Transferrekord im Fußball aufgestellt. Der spanische Rekordmeister verpflichtete Gareth Bale von Tottenham Hotspur für 100 Millionen Euro, wie der englische Club mitteilte. Der Nationalspieler aus Wales gilt damit als teuerster Spieler der Welt. Bislang war dies Cristiano Ronaldo, der seit 2009 ebenfalls für Real spielt. Bale unterschrieb in Madrid einen 6-Jahres-Vertrag und wurde heute offiziell vorgestellt.
Auf diesen Moment haben die Fans von Real Madrid seit Wochen gewartet. Jetzt ist der wohl teuerste Transfer in der Geschichte des Fußballs perfekt. Realpräsident Perez präsentierte am Nachmittag stolz den 100-Millionen-Mann Gareth Bale. 30.000 Zuschauer waren im Santiago Bernabéu-Stadion, um den ersten Worten ihres neuen Idols auf Spanisch zu lauschen.
Hola, es un sueño para mí jugar.
Hallo, es ist ein Traum für mich, für Real Madrid zu spielen. Danke für diesen großartigen Empfang. Auf geht's, Madrid! Viel Geld investiert Real für den Offensivmann, der außer einem englischen Ligapokal noch nichts gewonnen hat und bis jetzt lediglich 11 Spiele in der Champions League absolvierte. Nun hofft Real, aus dem Verkauf von Trikots und Fanartikeln ähnlich viel einzunehmen wie einst zu Zeiten David Beckhams. Madrid ist zwar der umsatzstärkste Club der Welt, aber ihn drücken auch hohe Schulden. Die belaufen sich auf 598 Millionen Euro. Dagegen steht ein Vermögen von 868 Millionen Euro. Real Madrid ist also der drittreichste Club Europas, was das Vermögen angeht, und gleichzeitig der mit den höchsten Schulden in Spanien. Die Hälfte der Rekordtransfersumme für Bale hat Madrid übrigens so gut wie sicher schon wieder auf dem Konto. Nationalspieler Mesut Özil soll für 50 Millionen Euro zum FC Arsenal nach London wechseln. Neben Bale ist für ihn kein Platz mehr. Özil, bleib hier, riefen die meisten Fans am Nachmittag. Sie hätten den feinen Techniker gerne behalten. Aber für den ist das Kapitel Madrid wohl beendet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 3. September.
Im Norden und Osten wird das Wetter noch von den Ausläufern der Tiefdruckgebiete nordwestlich der britischen Inseln sowie über dem Baltikum beeinflusst. Im Westen und Süden dagegen schon von dem Hoch mit Zentrum über Frankreich. In der Nacht ziehen über den Norden und Osten weiter viele Wolken, zum Teil regnet es anhaltend. Nach Südwesten hin ist es aufgelockert oder klar, örtlich bildet sich Nebel. Auch morgen dominieren Richtung Nordosten weiter die Wolken, gebietsweise regnet es, im Nordstau von Erz- und Lausitzer Gebirge am Vormittag auch noch länger anhaltend. Im Westen und Südwesten wird der Tag oft sonnig. Der Wind weht morgen im Norden und Osten zunächst mäßig, später wie im übrigen Land nur schwach. In der Nacht auf den Nordseeinseln noch 17, ganz im Süden nur 5 Grad. Morgen Höchstwerte von 15 Grad im Erzgebirge bis 27 Grad am Oberrhein. Die nächsten Tage steigen die Temperaturen weiter. Am Mittwoch gibt es im Norden und Osten noch einige Wolken und örtlich Schauer, sonst viel Sonnenschein. Donnerstag und Freitag wird es verbreitet sonnig. Freitagnachmittag kann es im Westen und Südwesten vereinzelt Gewitter geben.
Um 22.30 Uhr melden wir uns wieder mit Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Wortwitz, wie Politiker im TV um Wähler werben, und Wechselwahnsinn, wer am Ende für die teuren Fußballertransfers bezahlt. Und jetzt direkt nach Berlin zum Streitgespräch zwischen den Spitzenkandidaten von Grünen, FDP und Linkspartei.